ob und wann sie sterben wird. Das ist teilweise Thema hitziger Debatten. Aber wann sie geboren wurde, das kann man ziemlich genau und ohne sich zu streiten sagen. Es war am 17. September 1931. An diesem Tag vor fast genau 80 Jahren wurde in New York die erste Langspielplatte vorgestellt. Warum das einerseits revolutionär war, aber andererseits erstmal gar nicht richtig erfolgreich, darüber wollen wir jetzt mit Gerd Redlich sprechen. Er ist Diplom-Ingenieur und betreibt unter anderem die Internetseite hifimuseum.de. Schönen guten Tag, Herr Redlich.
Guten Tag.
Erstmal natürlich die Frage, ich platze vor Neugier, was war denn eigentlich drauf damals auf dieser allerersten LP?
Filmmusik oder Filmton, Filmgespräche. Mehr war nicht drauf und darum wurde die Platte auch nie verkauft. Sie ist also, soweit ich weiß, nicht in Handel gekommen. Sondern es gab ja nur zwei Methoden, einen Film zu vertonen. Der Tonfilm kam gerade auf, es gab das Lichttonverfahren, gab das Nadeltonverfahren. Und eine Filmrolle war immer so um die 18 Minuten lang. Diese typische Spule, die man in Kinos gesehen hat. Und eine Schellackplatte mit den noch normalen 78er Umdrehungen ging nur 3,5 Minuten. Das war zu wenig. Das war der Beginn.
War denn das, was damals vorgestellt wurde, rein technisch gesehen, im Großen und Ganzen schon das, was wir dann alle so aus den 60er, 70er, 80er Jahren als Langspielplatte kennen?
Also allein die Geschwindigkeit von 33 1/3 Umdrehungen ist ähnlich. Ansonsten war das eine Schellackplatte, die mit einer Stahlnadel abgetastet wurde, auch mit einer relativ bescheidenen Qualität. Also eigentlich hat sie mit der uns bekannten LP nichts richtig gemeinsam.
Warum hat man aber eigentlich schon, Entschuldigung, aber das wollte ich eigentlich mein Leben lang wissen, diese kuriose Zahl von 33 1/3 Umdrehungen, die Langspielplatten ja heute noch haben, wenn man noch welche benutzt. Wie kam es eigentlich zu ausgerechnet dieser Anzahl an Umdrehungen?
Ich vermute, das ist auch so fast zufällig, wie zum Beispiel der 35mm Film, der aus einem 70mm Streifen einfach in der Hälfte durchgeschnitten wurde. Alle fragen mich, warum gab es einen 35mm Film in Amerika? Das war so. Das hat sich einfach so ergeben. Und auch die Geschwindigkeit. Sicherlich ranken sich da irgendwelche Geschichten und Storys rum, aber so genaues kann ich Ihnen dazu nicht sagen, warum das gerade 33 1/3 waren.
Wahrscheinlich gibt es Verschwörungstheorien, aber ich habe Sie unterbrochen. Diese Platte, abgesehen von den 33 1/3 Umdrehungen, haben Sie ja gesagt, war noch ganz anders als die Vinylplatten später. Inwiefern? Also Schellack, aber irgendwie muss man es doch geschafft haben, diesen Schellack plötzlich in dieser Länge zu bespielen. Ging ja vorher nicht.
Das ging über die Geschwindigkeit. Also eine 30 cm Schellackplatte mit 78 Umdrehungen hat ungefähr bis zu 5 Minuten Spielzeit gehabt, je nachdem, wie viele tiefe Töne drauf waren. So, und dann hat man gesagt, wir brauchen aber die Schallplatte, wenn wir alles so Nadelfilmton machen wollen, mindestens in der Länge einer Filmspule. Wie kriegen wir die 18 Minuten hin? Wir reduzieren die Geschwindigkeit. Was muss drauf? Halt Kinomusik, Kinoton, die Gespräche der Schauspieler. Und das große Problem war halt das Synchronisieren des Films mit der Schallplatte. Darum hat es auch so nie richtig funktioniert. Weil der Filmvorführer musste zur richtigen Zeit die Nadel aufsetzen, damit nicht der Ton davor oder danach kam, wenn sich zwei im Bild unterhalten haben.
Hat man denn damals noch gar nicht darüber nachgedacht, dass so eine Platte, auf die so viel Musik pro Seite passt, dass das auch was für Musik und für Privatleute sein könnte?
Aufgrund der Qualität sicherlich noch nicht. Weil die Schellackplatte war damals für die oberen 10.000 erschwinglich. Mein Opa hat damals, glaube ich, 45 Reichsmark verdient. Und ein Plattenspieler sollte 29 Reichsmark kosten. Das war unerschwinglich. Das heißt, die Schallplatten waren etwas für die Besserverdienenden. Das hat sich erst nach dem Krieg geändert.
Wie klang das denn damals? Weil wenn ich mir jetzt vorschläge, sitze im Kino und der Vorführer hat das halbwegs, ist ja unglaublich schwierig, halbwegs hinbekommen, die Platte und den Film synchron zu starten, also das Bild und den Ton. Klang das denn dann halbwegs erträglich oder hat man diese Länge, die dann auch auf das Schellack-Material passte, doch durch Einschränkungen in der Klangqualität erkauft?
Das weiß ich nicht. Ich bin erst 49 geboren, ich war damals nicht dabei, aber ich vermute mal, die Qualität war bescheiden. Aber es ging darum, dass man aber nicht mehr den Klavierspieler neben dem Kinofilm hatte. Und auch nicht einen Synchronsprecher, der ja nie die Figuren nachstellen konnte. Man konnte jetzt den Originalton mitlaufen lassen. Und je nach dem Geschick des Vorführers hat das entweder funktioniert, dann war es leidlich synchron. Die Platten liefen natürlich auch aus dem Ruder, weil es waren zum Teil Federwerke, die aufgezogen wurden. Die wurden am Ende langsamer. Und dann hinkte natürlich der Ton dem Bild hinterher. Die Lösung war nicht gesund. Hat sich auch nicht durchgesetzt. Weil im Prinzip zeitgleich haben wir in Deutschland die Triagon-Leute den Lichtton entwickelt. Und da war dann der Ton auf dem Filmband drauf. Und der lief dann synchron.
Wenn wir jetzt wieder über die Musik reden, wie hat sich denn die Schallplatte als Musikmedium dann weiterentwickelt? Wie lange hat das gedauert, bis man eine Technik hatte, die zum Beispiel auch schlichtweg nicht mehr so teuer war für die Endanwender?
Das kam mit der zunehmenden Verbreitung und mit dem billiger werden der Abspielgeräte. Am Anfang waren die Abspielgeräte alle mechanisch. Und da kommt auch der deutsche Name Dual her. Dann gab es mechanische und elektrische Abspielgeräte. Und dann war das Abspielen auch einfacher, hat größere Verbreitung gefunden und damit wurde das ganze Plattenspielen preiswerter. Und irgendwann, so um die 1933, 35, kam man auf die Idee, solche Abspielgeräte zu vermieten und nur die Platten zu verkaufen. Das war eine gute Idee.
Das heißt, man hat sich dann gesagt, ich mache heute einen Musikabend und habe einen Schrank mit, wahrscheinlich damals nicht vielen, aber doch schon ein paar Platten. Und wenn ich die heute Abend hören will, gehe ich irgendwo hin und leihe mir für ein paar Stunden so ein Gerät.
Das Gerät konnte man monatsweise leihen.
Ach, monatsweise.
Es gibt da einen Vergleich. Ein amerikanischer Ölproduzent hat damals die Lampen verschenkt, richtig verschenkt, damit die Leute sein Öl kaufen. Wie kriege ich mein Produkt in den Markt rein? Und das mit den Abspielgeräten, mit den Plattenspielern zum Leihen war natürlich eine gute Idee, einfach das Ganze marktkonform zu machen und auch erschwinglich zu machen. Und dann kam natürlich im Dritten Reich dazu, dass die Propaganda nicht nur im Radio hörbar sein sollte, es wurde auch dann versucht, auf den Musikgeschmack und auf das Ganze Einfluss zu nehmen und damit die Gestaltung der Platten, was also drauf ist, in eine Hand zu nehmen. Und auch wieder noch preiswerter zu machen, dass das normale Volk sich das leisten können sollte.
Wir reden im Deutschlandradio Kultur gerade einen Tag vor dem eigentlichen 80. Geburtstag der Langspielplatte mit Gerd Redlich, Diplom-Ingenieur und Betreiber der Internetseite hifimuseum.de über die Geschichte. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung, denn Herr Redlich, wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit immer von Schellack gesprochen. Nun wissen wir, so den richtigen großen Siegeszug trug ja die Platte dann davon, als sie aus Vinyl hergestellt wurde. Wann fing denn das mit dem Vinyl eigentlich an?
Ach, das lag eigentlich nicht an dem Vinyl als Material, sondern es lag daran, dass bessere Schneidesysteme und bessere Abtastsysteme entwickelt worden sind. Und dass das Schellack ein paar Probleme hatte über die Härte. Das Schellackmaterial ist sehr hart und wird in der Sonne sehr schnell weich und dann ist die Platte verbogen und geht gar nicht mehr. Da hat man eine Alternative gesucht. Zwangsläufig kam nach dem verlorenen Krieg auch noch der Mangel an dem Schellackmaterial hinzu. Es gab kein Material. Man musste alte Platten eintauschen, um neue zu bekommen. Und dieses Polyvinylchlorid war über die Chemiefirmen auf einmal in Massen verfügbar und war der bessere Werkstoff. Und in Verbindung mit den ersten Magnetabtastern hat man gemerkt, man kann eine sehr gute Qualität erreichen. Auf diesen neuen Schallplatten mit 30 cm Durchmesser, 33 Umdrehungen, entwickelt wurde das in Amerika von Columbia. Und das kam erst 2 Jahre später. Also wurde 1949 wurde es in Amerika vorgestellt und kam erst 2 Jahre später dann über England nach Deutschland. Etwa 1951. Das war dann die LP, die wir so kennen.
Und die EP, die wir so kennen, hat dann natürlich noch immer weitere Entwicklungen erlebt. Stereophonie kam auf
Richtig.
und, und. Kann man denn, Herr Redlich, sagen, wann ungefähr der Zeitpunkt erreicht war, wo man wirklich die technischen Möglichkeiten der Langspielplatte ausgeschöpft hatte? Also ein bisschen einfacher ausgedrückt, wann sie wirklich unter idealen Produktions- und Abspielbedingungen so gut klang, dass man sagen musste, mehr ist da nicht mehr drin.
Also auch da gibt es ein zweischneidiges Schwert. Die Plattenhersteller haben natürlich gesagt, ich muss die Schallplatte so produzieren, dass sie auf jedem noch so primitiven Plattenspieler gehört werden kann. Die Hi-Fi-Freaks haben gesagt, ich möchte die optimale Qualität, weil ich habe das optimale Gerät. Und bei den großen Plattenfirmen wurde ein Mittelmaß probiert, beiden Leuten gerecht zu werden. Die Technologie war in den 60er Jahren von der Schneidetechnik schon im edlen Bereich angelangt. Und ein Durchbruch war zum Beispiel der Dual 1009 Plattenspieler. Ein ganz besonderes Gerät 1963, völlig anders gebaut als die bisherigen Plastikgurken und erschwinglich. Im 300-Marks-Bereich war das auf einmal ein Hi-Fi-Plattenspieler, den konnte man sich leisten. Und in Verbindung mit Grundig wurde dann der Hi-Fi-Gedanke überhaupt mal publiziert. Guck mal, da gibt es etwas Besseres als nur Musik hören, nämlich Musik mit Qualität. Du kannst es dir leisten. Und dann hieß es einmal, die Platten müssen besser werden. Und so ab 1965, 80, 70 haben dann die Schallplattenfirmen mehr Rücksicht darauf genommen, dass man edle Qualität auch in edle Rillen pressen muss.
Nun gibt's natürlich heute, wir werden das jetzt nicht klären können, wann die Platte stirbt, weil das kann niemand wissen. Und wir wissen ja, auf sehr niedrigem Niveau steigen ja inzwischen die Verkaufszahlen von Langspielplatten wieder, weil es eben auch heute Leute gibt, die sagen, eine gut gepresste und auf einem teuren Gerät abgespielte LP klingt einfach besser als eine CD oder gar irgendeine Datei aus dem Internet. Ist das wirklich wahr?
Das ist ein Wunschdenken. Beim Schallplattenspielen ist es ähnlich wie bei den immer noch verfügbaren großen Tonbandgeräten, bei denen sich irgendwo im Regal zwei riesige große Aluspulen drehen und nebenbei kommt Musik raus. Es ist das Erlebnis. Und bei den Schallplattenfans und Fanatikern ist das Auflegen des Tonarms mit der Nadel auf die Platte ja der eigentliche Lustgewinn, sich die Musik auch noch anzuhören. Das ist ähnlich wie früher ging man ins Kino. Es war etwas Besonderes, es war ein Erlebnis. Der Film, gut, der war nicht gerade Nebensache, aber das ins Kino gehen war das Erlebnis. Und beim Schallplattenhören war halt die Prozedur um das Auflegen der Platte und wenn dann die Platte zu Ende war, das wieder abnehmen, das war auch ein Erlebnis. Das hat vielen gefallen und das ist auch ein Teil, weshalb heute noch sehr viele Analogfreaks da sind, die das so mögen. Sie klicken einfach mit der Maus auf ein Musikstück und hören das an und freuen sich, dass es funktioniert. Was da im Hintergrund abgeht, ist nicht wichtig. Bei der Schallplatte ist das Umfeld, das Ambiente dazugehörend.
Nehme ich jetzt mit, wenn man richtig schön in der Vergangenheit leben will, dann leiht man sich einen Plattenspieler und hört damit die Platten. Dann kann man wieder zurück. Herr Redlich, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Ich empfehle allen Menschen, die das genauer wissen wollen, wirklich von Herzen die Seite hifi-museum.de. Der Name kündigt es schon an. Da kann man nicht nur die Geschichte der Schallplatte, sondern auch viele anderer Techniken nachlesen. hifi-museum als ein Wort dann.de. Gerd Redlich war das, Betreiber der Seite und Diplom-Ingenieur. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.